Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror hier mit uns an eurer Seite. Auf der einen Seite der Thilo, hallo.
Hallo Antje, freut mich.
Genau, und auf der anderen Seite ich, die Antje. Und wir reden heute mal wieder über eine Horrorreihe. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder die aktuellen Filmstarts rekapituliert. Und es ist mal wieder Zeit, nachdem ein Film aktuell im Horrorbereich durchaus für einen gewissen Hype gesorgt hat, über eine ganze Reihe zu sprechen, die Thilo jetzt tatsächlich das erste Mal geschaut hat, die ich, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal geschaut habe und die, glaube ich, auch mit ihrem neuen Teil für durchaus teilweise Begeisterung, aber mindestens für solide Unterhaltung gesorgt hat. Die Rede ist natürlich von Final Destination. 6 Teile gibt es mittlerweile. Ursprünglich war die Reihe mal angedacht, beziehungsweise war der erste Film mal angedacht als Teil der Serie Akte X. Und daraus ist dann aber ein Franchise geworden. Und die Reihe begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile. Der erste Teil ist im Jahr 2000 erschienen. Also jährt sich das Ganze jetzt zu einem Vierteljahrhundert, wenn man so möchte. Und ich kann vorwegnehmen, mir bedeutet die Reihe relativ viel, weil der erste Teil einer der ersten Horrorfilme war, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß von dir, dass du im Vorfeld dieses Podcasts lediglich den ersten Teil und dann den 6. Teil im Kino gesehen hast und Teil 2 bis 5 nachgeholt. Ich möchte gerne von dir wissen, warum hat Final Destination von dir bislang so wenig Aufmerksamkeit erhalten?
Haha, Antje, bist du bereit für einen Downer? Ich habe da nämlich drüber nachgedacht und das hat einen Grund, der mir erst jetzt so ein bisschen aufgefallen ist. Ich will das auch nicht höher hängen, als es ist, aber ich habe Final Destination 1 am 27. September 2000 im Kino gesehen, einen Tag, nachdem mein bester Freund gestorben war.
Oh, und das ist allerdings ein Downer.
Es ist nicht so, dass wir jetzt nichts anderes vorgehabt hätten, als direkt ins Kino zu gehen. Es war wirklich so eine ganz schlimme Zeit und wir wollten uns ablenken. Ich war nicht alleine drin und wir wussten gar nicht, was Final Destination ist, weil es natürlich der erste Teil war. Und dann haben wir beschlossen, nach diesem wirklich schockierenden Tag, dem 26. September, an dem Final Destination Nation 1 in den USA auf DVD rausgekommen ist, habe ich jetzt erfahren. Es ist eine komische Parallele. Sind wir ins Kino gegangen, um uns abzulenken, nur um uns danach zu fragen, ob das wohl der richtige Film war. Irgendwie war er's tatsächlich, weil Final Destination sich ja auf eine gewisse Art und Weise über die Banalität des Lebens und des Todes lustig macht und das Ganze versucht, von einer ja fast schon philosophischen Art und Weise zu sehen, wie schnell es vorbei sein kann und wie beiläufig wir Menschen doch über den Erdball wanken. Deswegen war ich jetzt nicht im Nachhinein direkt therapiert, was diese Schocknachricht eines Todes des besten Freundes betrifft. Aber absurderweise war das nicht der falscheste Film im falschesten Zeitpunkt. Ich habe nur, das habe ich jetzt doch gemerkt, das immer wieder damit verbunden, mit diesem Erlebnis möchte ich es gar nicht nennen, diese Connection zwischen Realität, frustrierender Realität und filmischer Fiktion, dass ich irgendwie diese Reihe dann doch so ein bisschen wohl ignoriert habe. Weil wenn man so einen Namen mit irgendwas verbindet, was bestimmten, dann beeinflusst das ja einen auch oft. Das kennst du vielleicht selber auch. Es gibt es ja bestimmt auch im Positiven. Aber da war es so ein bisschen, dass ich dachte, ah, warte, da war doch was. Och, gucke ich jetzt nicht. Aber 25 Jahre später habe ich jetzt diesen, sagen wir mal, Bann gebrochen und bin voll eingestiegen.
Das ist eine tatsächlich sehr tragische Geschichte. Also das ist ich kenne das auch jetzt nicht in dieser Tragik, nicht in diesem tragischen Ausmaß quasi, aber ich habe auch so den ein oder anderen Film, den ich mit einer gewissen mit einem gewissen Ereignis verbinde. Also ich weiß, als ich mich damals von meinem Ex getrennt habe, was zu dem damaligen Zeitpunkt relativ schlimm war, im Nachhinein aber wahrscheinlich das Beste war, was mir passieren konnte.
Das kenne ich natürlich auch.
Da war das, der hat allen Ernstes an meinem Geburtstag Schluss gemacht.
Nein.
Und doch. Und meine Mama war so süß, also ich bin dann nicht in der Wohnung geblieben, sondern bin dann wieder relativ zügig zu meinen Eltern gegangen. Aber zwischen, man geht zu seinen Eltern und wohnt da erstmal so übergangsweise und man zieht wieder richtig ein, vergehen ja so ein paar Tage. Das heißt, ich habe die ersten Tage bei meinen Eltern auf der Couch übernachtet und meine Mama war so süß, dass sie mir irgendwann einfach so auf gut Glück den Film Der Zoowärter mitgebracht hat. Das ja. ist so eine, ich weiß nicht, kennst du den mit Kevin James?
Ne? Ja, habe ich nicht gesehen.
Wo er mit Tieren reden kann, eine super plumpe Komödie, die würde ich wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr in irgendeiner Form gucken. Vor allen Dingen, weil ich sie halt auch mit der Zeit verbinde. Das war ja wirklich ein reiner Ablenkungsfilm damals und hat mich in keiner Form irgendwie so richtig begeistert. Das ist natürlich nicht ansatzweise so tragisch wie das, was dir widerfahren ist. Aber ich kenne auch diese Verbindung zwischen einem Film und irgendeinem tragischen Ereignis auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich hatte ja schon das positive Gegenbeispiel dieses Jahr mit Possession. Nachdem ich den gesehen hatte, wurde ich ja dann überrascht positiv mit der Nachricht, dass ich Vater werde, und so können Filme sich abspeichern. Leben und Tod ist so nah beieinander und wir verbinden das dann natürlich für immer miteinander, ne? Ist ja klar.
Ja.
Gibt's ganz viele Beispiele auch dazwischen. Es muss nicht immer Leben und Tod sein. Ja.
Ja, hast recht. Und womit ich Final Destination 1 auch noch verbinde, ist mit einer ganz rückwirkend betrachtet schon irgendwie absurden Zeit. Aber es gab eine Zeit, da habe ich gerade so angefangen, mich mit Filmen zu beschäftigen. Also war gerade relativ neu im Filmgame. Und da habe ich angefangen, über unseren damaligen Blu-ray-Rekorder und Fernsehrekorder und so weiter Filme aufzunehmen, um mir so quasi eine Sammlung an Filmen aufzubauen, von denen ich gehört habe, dass man die kennen sollte. So.
Ja.
Und nur damit du dir eine Vorstellung machen kannst, in welcher Qualität das stattgefunden hat. Ich habe auf einen Blu-ray-Rolling 3 Langspielfilme draufbekommen. Du Wahnsinn. Kannst dir also vorstellen, was für eine miese Qualität das war. Aber ich hatte dann eben eine Sammlung von relativ vielen Filmen, in der sich auch Final Destination befand. Und ich meine sogar auch Final Destination 2 und 3. Das kann ich aber nicht mehr so hundertprozentig sagen.
Ich finde es erstmal total faszinierend, da muss ich kurz rein, dass du Filme auf Blu-ray-Rolling aufgenommen hast, weil diese Generation an Technik ist an mir schon vorbeigegangen. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich muss das jetzt abgleichen mit VHS Longplay, wo man dann auch 4-5 Filme auf so einem 240er-Tape hatte. Und die Qualität war dementsprechend auch so schlecht. Aber interessant zu hören, dass sich das zum Stadium der Blu-ray dann nicht groß geändert hat, dieser technische Sachverhalt.
Es war auch wirklich nur eine ganz kurze Phase und dann habe ich irgendwann angefangen, DVDs und später dann Blu-rays mir anzuschaffen. Also das war wirklich nur so übergangsweise. Aber wie gesagt, da war Final Destination auch drauf und darüber hinaus erzählt mir meine Mama bis heute noch, dass wir den Film damals zusammen gesehen haben, was ich mir irgendwie, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich finde das lustig, dass sie diesen Film ebenfalls mit etwas, nämlich mit mir und mit einem gemeinsamen Filmabend verbindet. Hast du ihn jetzt auch nochmal nachgeholt?
Den ersten Teil, ja. Ja, habe ich nochmal gesehen und er gefiel mir wieder gut. Und was ich etwas verdrängt hatte, aber natürlich immer präsent, war, dass eine der berühmtesten Todesszenen der Filmgeschichte in diesem Film zum ersten Mal vorgekommen sind. Ich sage zum ersten Mal, weil ich kein anderes Beispiel weiß, für einen Film, der das davor schon irgendwie präsentiert hat. Und das ist die Busszene, wo die Blondine von der Seite vom Bus weggehauen wird.
Mhm.
Das hat mich im Kino aus dem Sitz gerissen. Und das ist eine Szene, die unendliche Male natürlich jetzt danach kopiert wurde, unter anderem auch sehr oft von mir selbst, bis hin zu einer Heute-Show-Matz, die ich gedreht habe. Das ist ein Standard, der ist sehr leicht herzustellen mit einem kurzen Stopptrick oder einem kurzen Cut. Und das ist so einfach wie genial.
Und wie du halt sagst, also ich kann mich erst recht nicht dran erinnern, sowas vorher schon mal gesehen zu haben.
Nee.
Außer ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass ich vor Final Destination Scary Movie gesehen habe. Und ich meine, dass es in Scary Movie am Ende auch vorkommt. Kann ich aber jetzt so nicht sagen, weil ich glaube, so im Bereich Horror und Suspense war das auch für mich das erste Mal. Aber ja, du hast natürlich völlig recht. Und ich glaube, dass der Film, und da kommen wir in Teil 2 nochmal extremer dazu, auch durch so Alltagssituationen durchaus schon in der Lage war, eine ganze Generation an Horrorliebhaberinnen und Liebhabern zu verstören. Weil das fand ich immer, und zwar bis zum Schluss, also das gilt für mich für alle Final Destination Filme, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Qualität. Die Filme haben das immer hinbekommen, eine Szenerie oder eine Szenerie zu kreieren für ihre Todesfälle, in die man sich reinversetzen kann. Und das ist ja der große Wiedererkennungswert der Reihe, dass du anfängst, vor Situationen Schiss zu bekommen, die bis dato eigentlich für dich überhaupt nicht in irgendeiner Form gefährlich anmuteten. Also ich weiß nicht, wie stehst du zum Fliegen allgemein?
Ich habe auch das Gefühl, dass ich da einen Kontrollverlust erlebe und dass ich das Gefühl habe, ich bin diesem Flugzeug ausgeliefert und jetzt kann alles passieren. Ich bin kein großer Fan des Fliegens. Hat aber nicht unbedingt jetzt nur damit zu tun, dass ich im Flugzeug sitze. Ich mag auch einfach dieses Gefühl nicht. Mir kommt es immer vor, als hätte ich einen leichten Schwindel, wenn ich da drin sitze. Also ich mag es auf viele verschiedene Arten nicht.
Ich mag Fliegen auch überhaupt nicht. Bei mir ist es aus dem banalen Grund, wo jeder Statistiker mir sagen wird, das ist der dämlichste Grund. Ich habe einfach Angst abzustürzen. So.
Ja, klar. Das geht mittlerweile. Ich habe schon einige Luftlöcher überlebt und dachte mir, wenn die Stewardessen da so sitzen und gemütlich noch ihren Kaffee trinken und sich dann irgendwann mal anschnallen und gelangweilt in die Gegend gucken, dann muss ich auch keine Angst haben. Die sind wahrscheinlich psychologisch so geschult. Aber es wirkt bei mir.
Ja, das ist ja auch der Tipp, den man Leuten mit Flugangst immer gibt. Orientiert euch an dem Personal, das an Bord ist. Und das ist ja wirklich ein guter Tipp. Ich habe jetzt im Oktober einen 16-Stunden-Flug vor mir.
Gott.
Und habe da richtig Schiss vor. Nicht nur weil ja natürlich in einem 16-Stunden-Flug deutlich mehr passieren kann als auf einem 3-Stunden-Flug. Sondern auch, weil ich richtig große Probleme habe, lange auf einem Platz zu sitzen. Nicht, weil ich irgendwie mich bewegen muss im Sinne von, dass ich hibbelig werde, sondern es ist einfach, sind körperliche Probleme oder körperliche Beschwerden, die ich dann bekomme. Die habe ich schon auf einer 2-Stunden-Fahrt mit der Deutschen Bahn. Aber das ist so, da habe ich richtig Schiss vor, weil wir natürlich auch jetzt nicht irgendwie erste Klasse oder so gebucht haben oder keine Liegesitze oder irgendwie so, sondern halt einen ganz normalen Flugzeugsitz. Und da bin ich sehr gespannt, wie ich das aushalten werde. Ich werde mich mit, liebe Kinder, wenn ihr da draußen zuhört, nicht nachmachen. Ich werde mich mit Schlafmitteln vollballern und dann hoffentlich schlafen können. Das ist mein Ziel.
Mein längster Flug war der nach Hongkong und zurück. Ich glaube, dass das irgendwie 22, 23 Stunden war.
Oh,
oder, wie hast nee, du das warte mal, das stimmt nicht. Die ganze Reise war insgesamt ein Tag. Ich glaube, der Flug war ja so 18 Stunden, 19 Stunden. Schlecht. Ich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich habe ja schon Mühe, im Kino zu sitzen. Mir tun immer die Leute leid, die neben mir dann da sitzen müssen, weil ich ständig Bein übereinander, Bein zurück, Bein gerade. Also irgendwie habe ich da so eine totale Unentspanntheit entwickelt. Ja. Schrecklich.
Ja gut, so viel dazu. Ich dachte, du machst mir jetzt irgendwie Hoffnung, aber okay, dann werde ich ich werde dir in den nächsten Wochen bis zum Oktober noch ordentlich die Ohren volljammern deswegen.
Oh, du, das kannst du gerne machen. Also da bin ich ganz bei dir. Ich kann dir dann aber nur beipflichten, leider. Ich kann dir nicht.
The plane. It's gonna blow up. All 287 passengers are feared dead.
Aber zurück zu Final Destination. Denen passiert an Bord natürlich etwas viel Schlimmeres. Und wer jetzt wirklich, also liebe Horrorfreaks da draußen, ihr werdet Final Destination alle kennen. Aber falls aus irgendeinem Grund jemand aus Versehen in diesen Podcast gestolpert ist, einmal die minimale Zusammenfassung des Final Destination Konzepts. Anfang des Films hat irgendeine Person eine Vision, erkennt oder sieht vor den Augen ein Unglück passieren, kann dieses Unglück dann für sich und im besten Fall auch seine WegbegleiterInnen verhindern, aber der Tod lässt sich nicht verarschen und deshalb werden nach und nach die Leute in der Reihenfolge, wie sie ursprünglich hätten sterben sollen, heimgesucht und werden Opfer teilweise sehr skurriler Unfälle. Dein Lieblingskill im ersten Teil?
Da muss ich ganz klar sagen, wegen der ikonografischen Wirkung ist das die Blondine, die vom Bus überfahren wird. Man kann auch sagen, dass das natürlich irgendwie eine Anspielung an 40er-Jahre-Cartoons von Tex Avery ist. Aber das passt ja zur ganzen Serie. Ich finde, dass die ganze Serie sehr cartoonesk aufgebaut ist. Und ich finde es schön, dass die Charaktere immer noch gut genug gespielt werden und inszeniert werden, als dass man sie auseinanderhalten kann. Aber dass sie einem nie so nah ans Herz gehen, als dass man sich nicht herzlich freuen kann, wenn sie zerballert werden. Und ich glaube, dass Final Destination sich mit ernsten Themen auseinandersetzt, aber das als schwarze Komödie präsentiert. So würde ich das eigentlich interpretieren, das Ganze. Für mich ist das ein Cartoon.
Ich finde das sehr schön, dass du schwarze Komödie sagst, weil ich immer schon die ganze Reihe als ja eigentlich morbide Komödie aufgefasst habe.
Total.
Und wenn man aber sagen kann, oder ich würde schon sagen, dass der erste Teil noch mit am ernsthaftesten das Ganze nimmt und halt noch wirklich auch Horrormomente hat. Mein Lieblingskill ist der in der Badewanne.
Auch
einfach
toll.
Einfach weil der auch so nahbar ist irgendwie in seiner Form. Es gibt aber ein Element an diesem Kill und da würde ich dich gerne mal fragen, was du dazu sagst. Das ist das einzige Mal, soweit ich mich dran erinnern kann, dass wir sehen, wie der Tod aktiv die Realität beeinflusst. Ich sage nur Wasserfleck, der ja so auftaucht, dass die zu tötende Person ausrutscht und dann eben stirbt. Aber dieser Wasserfleck geht zurück, wo ich mich so ein bisschen frage, warum? Weil das macht der Tod ja später eigentlich auch nicht. Ich meine, der Wasserfleck, wer sollte da in irgendeiner Form Verdacht schöpfen, wenn da dieser Wasserfleck auf dem Boden liegt? Das kann ja immer mal sein. Das ist bei uns im Badezimmer permanent so. Hat dich das gestört? Irritiert dich das irgendwie? Also wie gesagt, es irritiert mich deshalb, weil das nur da drin vorkommt.
Also der Wasserfleck, da habe ich tatsächlich wenig drüber nachgedacht, aber da hast du natürlich recht, weil alle Unfälle sind ja theoretisch in der Realität denkbar und machbar. In allen Teilen, es gibt da ohne Ausnahme, ist das alles tatsächlich, kann dir das passieren, wenn du ganz viel Pech hast. Wasserfleck kann sein, wenn der wieder zurückgeht. Ich hatte bei diesem Tod in der Badewanne irgendwie ein anderes Problem, wobei das Problem wäre jetzt zu hoch gehangen. Ist das ein Seil oder ein Draht für Wäsche zum Trocknen oder warum hängt über der Badewanne dieser Draht?
Ja, so habe ich das immer aufgefasst. Also ich kenne das hier ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe schon in Hotels gewohnt, wo auch über der Badewanne so eine Leine hing. Also da, so habe ich es immer aufgefasst, ja.
Okay, gut. Ja, interessant ist, dass die Kills im ersten Teil gar nicht unbedingt die besten sind der ganzen Serie, weil die doch zum Teil sehr konstruiert sind. Also es wird schon sehr viel bemüht, bis es dann zum Ende ist. Und das ist sehr komplex. Es ist viel mit Wasser, es ist viel mit Elektrizität. Das wird uns natürlich irgendwie weiter begleiten, auch in den weiteren Teilen. Aber ich habe andere Faves in anderen Filmen. Hier finde ich, wie gesagt, also was haben wir denn da noch? Explosion, Messer, wie sie da in der Küche liegt und dann als letztes noch die letzte Hoffnung, diesen Messerblock zu ergreifen, sich als große Enttäuschung herausstellt und dann von dem Messer zerdeppert wird. Das ist auch, es ist lustig leider.
Ja,
es ist das menschliche
Fall.
Scheitern in einer Minisequenz.
Was ich noch amüsant finde, ist für mich, es gibt ja ganz am Ende diese Szene in dem Garten, da, wo die Elektrizität und das Wasser da sich so zusammentun und dann plötzlich so eine Bedrohung auf dem Fußboden ergeben, wo sich die eine dann nur retten kann, indem sie da auf, wo klettert sie hoch, da auf das Dach da oder das Haus hochklettert. Und das wirkt für mich immer so sehr schön, so schön trotzig vom Tod. So nach dem Motto, ich muss das doch jetzt schaffen. Warum fällt sie da nicht runter? Das finde ich immer, das finde ich an diesem Punkt sehr amüsant, muss ich sagen. Und der Bus am Ende, auch Klassiker. Schön, auch hier wieder so Kleinigkeiten. Das ist alles jetzt nicht großartig subtil. Aber auch die Namen der Figuren, Billy Hitchcock, angelehnt an Alfred Hitchcock. Dann haben Alex Browning und Todd Wagner, das wusste ich nicht, sind nach Dracula-Regisseuren benannt.
Ja, Todd Browning,
Larry Murnau nach Nosferatu-Regisseur Friedrich Wilhelm. Nee, der ist deutsch, ne? Friedrich Wilhelm Murnau.
Er ist deutsch.
Agent Schreck, Max Schreck, apropos, wo wir gerade über Nosferatu reden, hört gerne in unser Nosferatu-Special rein. Da habe ich den Namen natürlich richtig ausgesprochen. Und George Wagner, benannt nach dem Horrorfilmproduzenten George Wagner. Und alles so, wie gesagt, alles so Kleinigkeiten. Ich glaube auch den Song Rocky Mountain High von John Denver wird man heutzutage anders hören, wenn man Final Destination gesehen hat. Ich weiß nicht, wenn man den Film, wenn man den Song heutzutage hört, ob man beispielsweise noch auf eine Autobahn fährt, um direkt zu Teil 2 überzuleiten. Bevor wir einmal noch ganz kurz abschließend sagen, Final Destination kann man heutzutage immer noch gut gucken, nicht wahr?
Ja, natürlich. Und man muss auch sagen, dass dieser Song Rocky Mountain High von John Denver ist, der 1997 bei einem Flugzeugunglück mit seiner Privatmaschine, er ist abgestürzt und so zu Tode gekommen.
Ja,
und
sehr
das,
bitter.
Genau, es ist wohl auch so, das habe ich jetzt nicht nochmal gecheckt, dass alle Songs, die bei Final Destination vorkommen, irgendwie so einen Subplot mit sich bringen, der irgendwie eine Anspielung an Tod oder irgendwas mit sich bringt. Das müsst ihr im Zweifelsfall nochmal bei der Playlist auf Spotify oder sonst wo checken. Das habe ich nur gelesen.
Ja. Gut, dann kommen wir zu Teil 2. Und ich glaube, Teil 2, wenn man so ein bisschen sich in Foren herumtreibt, mal zu Recherchezwecken oder auch generell überlegt, was hat denn in der Horror-Popkultur für einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Einschlag gehört. Ja, dann würde ich sagen, der Kill auf der Autobahn, beziehungsweise die heftige Massenkarambolage auf der Autobahn, die hat schon Eindruck hinterlassen, würde ich sagen, oder?
Kimberly, look at me.
Oh my God.
What did you see?
There's gonna be a huge accident. Everybody's gonna die.
Being alive after we were supposed to die, it caused a rift in death's design.
Which means death could be coming for us.
Really bad feeling. It's not over yet.
Ich persönlich würde sagen, das ist meine Lieblingsvision von allen
Eben,
Filmen.
Eben, das sagen viele. Genau, das sagen viele.
Also wahnsinnig toll inszeniert. Erinnert natürlich an zahlreiche Actionfilme. Mad Max zum Beispiel. Bond, Matrix. Da wird richtig aus dem Vollen geschöpft. Und ich glaube, da gab es eine Menge Vorbereitungszeit, um das alles so auf die 12 hin inszenieren zu können. Also, das hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Und ich habe es ja erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen.
Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mit die aufwendigste Szene. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft das passiert. Ich fahre ja kein Auto, ich fahre ja höchstens mit. Aber passiert dir das häufig, dass du generell, muss gar nicht zwingend auf der Autobahn sein, dass du hinter einem Lastwagen oder Truck hinterherfährst, der Holzscheite geladen hat?
Ja, finde ich gruselig. Noch gruseliger finde ich die Vorstellung, weil auch da zwei Personen, die mir persönlich bekannt waren, wenn auch nicht enge Freunde, in diese Falle geraten sind, dass sie auf der rechten Spur gefahren sind und zwischen LKWs zermalmt wurden, weil da dann böse gebremst wurde. Ich kann euch nur anhalten dazu, fahrt nicht auf der rechten Spur zwischen LKWs herum. Es ist eine fiese Todesfalle. Und wenn man es tut, dann soll man die Räder so einschlagen, dass man im Zweifelsfall vom hinteren LKW rechts raus an den Rand geschoben wird und nicht dazwischen zerquetscht. Ja, Leute, wir sind heute beim Thema Tod und da kann man auch mal praktisch ein paar Tipps ablassen.
Auf jeden Fall. Generell sollte man natürlich alle Umstände meiden, die in Final Destination zu Toden führen.
Was nicht so leicht ist.
Da wüsste ich jetzt von dir ganz gerne, hattest du, du hast ja Final Destination 2 bis 5 vorher nicht gesehen. Mhm. Ist diese legendäre Szene, ist die nie irgendwie zu dir? Hat die dich nie irgendwie erreicht über andere Umstände?
Nein, habe ich nichts mitgekriegt. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, ich habe jetzt gelesen, dass David R. Ellis, der Regisseur, ist ein berühmter Second Unit Stunt-Coordinator und Action-Regisseur und hat hier auch das Drehbuch und das Skript geschrieben. Und ich denke, das geht wahrscheinlich vor allem auf sein Konto, dass wir so ein actionreiches Intro hier erhalten. Ich habe es tatsächlich nie mitgekriegt. Die Final Destination-Reihe ist wirklich an mir vorbeigegangen, all die Jahrzehnte.
Ach krass. Ja, der hat nicht so viel gemacht. Also der hat Final Destination 2 gemacht und Final Destination 4. Der letzte Film, den er gemacht hat, war tatsächlich Shark Knight 3D. Und 2006. Und 2006 hat er Snakes on a Plane gemacht. Also irgendwie so richtig aus dem Quark gekommen ist er zumindest als Regisseur nie. Aber er hat auf jeden Fall für eine der ikonischsten Final Destination Szenen gesorgt. Aber auch Final Destination 2 auch, wie ich finde, noch einen sehr soliden Nachfolger gemacht.
Er hatte schon beim ersten Teil die Second Unit, deswegen sind sie auf ihn gekommen, weil dieser James Wong keine Zeit hatte. Aber der Autor war wieder dabei. James Reddick hat sich das ja eh ausgedacht. Wie du ja schon sagtest, der wollte ja ursprünglich ein Akte X-Skript schreiben und dann haben sie ihn doch bestärkt dazu, dass man das als Film umsetzen sollte und dann hat er das mit dem James Wong zusammen gemacht. Ich glaube, dieser Glenn, wie heißt er, Mad Dog war auch noch mit, wie heißt er denn, der zweite? Es gibt doch diese drei, James Wong, Glenn Matlock. Die haben das zu dritt geschrieben und James Wong hatte keine Zeit beim zweiten Teil, weil er in, genau, ich habe es hier aufgeschrieben, Willard. Wong und Morgan waren beim zweiten Teil nicht dabei, weil sie Willard und The One vorbereitet haben. So ist das eben in Hollywood. Man ergreift dann die nächsten Chancen und kann dann das alte Baby nicht unbedingt immer weiter pflegen. Aber das ist ja hier nicht so schlimm, denn der David A. Ellis hat ja, muss man sagen, einen guten Job vollbracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also er bleibt natürlich dem Konzept komplett treu. Es ist letzten Endes, die ganze Reihe wiederholt sich natürlich eigentlich immer selbst. Aber seien wir ehrlich, das ist genauso wie Leute, die zum Beispiel kritisieren, dass die drei Hangover-Filme eigentlich alles nur die, oder nein, sagen, der dritte fällt so ein bisschen ab, aber die kritisieren, dass Hangover 1 und 2 ja eigentlich identische Filme sind. Da sage ich halt immer, ja, aber identische Filme innerhalb einer Reihe. Wie oft hast du ein Konzept wie ein Hangover oder eben auch Final Destination? Sonst hast du ja gar nicht. Du hast nur diese Reihe und ich finde, im Rahmen dieser Reihe kann man sich alle paar Jahre schon mal das immer gleiche Konzept angucken. Wir kommen später noch zum neuesten Teil, Final Destination Bloodlines, bei dem ich finde, dass er zumindest ein bisschen was anderes macht.
Ja.
Aber ich mag auch hier, ich weiß nicht, hast du im Kopf, was hier in Final Destination 2 dein Lieblingskill ist? Weil ich habe auf jeden Fall einen Favoriten.
Ich mag auf jeden Fall diese Omen 2 Hommage, ist wahrscheinlich gar keine Hommage, weil irgendwie muss man Leute ja töten, aber das mit dem Lift finde ich toll, wo ihr der Kopf abgesägt wird in dem Fahrstuhl.
Ist auch so eine Alltagsangst, oder? Dass man irgendwann in einem Fahrstuhl einem was passiert, oder? Bei mir, im besten Fall bleibt man nur stecken, im schlimmsten Fall rast man runter, im allerschlimmsten Fall wird man geköpft.
Ja, das ist toll. Aber die schönste Collage ist eigentlich dieses beim Zahnarzt mit der Taube, das Wasser kommt, die Melone. Man denkt, okay, es wird ihn jetzt dahin reißen beim Zahnarzt, dann verlässt er das Gebäude und wird von dieser Glasplatte zermatscht. Toll, das ist auch so ein Klassiker bei Final Destination, dass du natürlich auf eine falsche Fährte gelockt wirst und denkst so, haha, gleich, was weiß ich, fliegt ihm der Bohrer ins Auge oder was alles beim Zahnarzt passieren kann. Aber dann geht es ja erstmal gut aus und das wiederholt sich ja auch in der Reihe öfters. Das ist immer, gefällt mir eigentlich mit am besten, weil ich denke, ach, jetzt ist das so vorhersehbar und ist es dann aber nicht.
Nee, eben, das ist ja, finde ich, das Tolle an der Reihe, dass die besten Kills ihren Reiz auch daraus ziehen, dass im Vorfeld natürlich sehr viele falsche Fährten gelegt werden. Deshalb ist mein Lieblingskill aus Final Destination 2 auch direkt der erste. Zum einen, weil es, wie ich finde, den richtigen trifft. Also ich finde schon, dass dieser Evan, der hat ja gerade irgendwie im Lotto gewonnen und ich finde das so amüsant, wie er dann irgendwie zu Hause ist, da gerade sich was zu essen, ich glaube, er will sich Popcorn machen und wie dann alle Leute bei ihm irgendwie anrufen und sagen, ja, ich habe gehört, du hast im Lotto gewonnen, lass doch mal wieder was zusammen machen. Ich finde das so witzig und dann geht das alles wahnsinnig schnell. Das kann oder das honoriere ich an diesem Szenenaufbau so, dass er so schnell so viele verschiedene Möglichkeiten dir offenbart, wie er sterben kann. Und auch da ist es dann am Ende, er ist eigentlich raus aus dem gefährlichen Szenario, seine Wohnung brennt, aber eigentlich ist alles soweit, hat er alles soweit hinter sich gebracht. Und dann stirbt er eben auf der Straße durch diese blöde Treppe oder durch diese blöde Leiter. Und das finde ich schon wirklich sehr amüsant. Ist natürlich in beiden Fällen auch wieder ein sehr ähnlicher Aufbau. Einmal eben in einer Wohnung, einmal beim Zahnarzt. Aber ich muss sagen, generell, ich bin da auch bei dir, diese ganzen Kills, die irgendwie in einem ärztlichen Umfeld zu tun haben, das scheint die Macherinnen und Macher doch auch angetan zu haben, weil wir haben ja später dann zum Beispiel auch noch diese Szene in der Augenklinik. Wir haben im neuesten Teil diese Szene mit dem MRT. Und das ist schon immer ganz spannend, weil diese Settings ja auch darauf angewiesen sind im realen Leben, dass du da schutzlos den Umständen ausgeliefert bist. Also hier beim Zahnarzt, wenn der dich einmal alleine lässt und du da auf diesem Sitz liegst, ja, dann kannst du dich, wenn du entsprechend so eine Spange im Mund hast oder so, kannst du dich entsprechend nicht groß artikulieren. Dann beim Augenarzt musst du halt still liegen bleiben, damit diese ganze Prozedur des Augenlaserns funktioniert. Und im MRT bist du in der Regel auch drin und kannst dich allenfalls bemerkbar machen, wenn du auf so einen Notknopf drückst. Das ist schon sehr clever, dass man diese Situation hier ausspielt.
Ich muss noch einen Mord erwähnen, einen Tod erwähnen, weil ich den am allerlustigsten finde. Und das ist, wo der Typ erst noch sagt, könnt ihr bitte meine Pornos entsorgen, falls ich denn sterben müsste. Und dann dieser Weidezaun ihn so in 100 ja. Teile zerteilt und er dann erst noch da steht und dann so auseinanderrutscht. Also das ist auf jeden Fall, muss man sagen, ein echter Lacher einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob es da Leute gibt, die das... Natürlich gibt's die Leute, die das dann schrecklich finden oder sich. Ich meine, eklig ist klar. Gerade in diesem Tod sind eine Menge Eingeweide mit, die mitspielen. Aber also mein Impuls ist bei diesen Sachen dann tatsächlich Lachen, weil man ja im Prinzip auf eine Art Gag wartet. Ne, man guckt das ja nicht, weil man sehen will, wie möglichst Leute wie grausam sterben, sondern man möchte sehen. Was ist jetzt, worauf läuft es hinaus? Ne? Was ist die Überraschung? Das ist auch der Unterschied zu Saw. Eigentlich finde ich es Final Destination Horror für oder Leute, für denen Saw zu hart ist. Es ist eher so ein bisschen sowas wie Saw für Zartbeseitete. Die ist nicht ganz so grausam und, naja, sagen wir mal, foltermäßig mögen, sondern wo es dann auch mal wie eine Fliegenklatsche Patsch macht und dann bist du weg. Werden die Protagonisten und Protagonistinnen bei Final Destination wie Stubenfliegen behandelt, muss man sagen. Viel mehr Wert haben die nicht und das ordnet uns doch ganz gut ein und sagt uns immer wieder, nimm dich nicht so wichtig in deinem Leben, es macht zack und du bist weg. Sollten sich ein paar Diktatoren mal zu Herzen nehmen.
Würdest du den Kill, den du gerade erwähnt hast mit dem Zaun, auch, also ich habe den immer so ein bisschen als Hommage an Cube aufgefasst, falls du dich noch an Cube erinnerst und an diesen riesigen Eierschneider. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht, kannst du dich erinnern, ob vor Cube mal irgendwie sowas auftauchte, also der Film ist von 1997, also es käme schon hin, wo mal irgendwie sowas auftauchte, dass jemand... Wie gesagt, wie mit so einer Art Eierschneider in kleine Stücke.
Da müsste ich tatsächlich jetzt mal überlegen. Nee. Cube.
Nee, oder?
Ja, nein. Also ich erinnere mich natürlich an Dr. Channing, der in Hellraiser 2 so diese Drahtschlingen von hinten durchs Gesicht gezogen kriegt, wo sein Gesicht sich in 5 Teile sozusagen aufteilt. Aber er wird ja nicht komplett zerschnitten. Er trägt das dann ja als stolze Narben vor sich hin. Also es gibt es definitiv in einem Don Martin-Cartoon, in einem alten Mad-Heft, wo jemand aus dem Fenster fällt und unten gehen gerade 2 Transporteure lang, die eine Harfe tragen und dann fällt er durch diese Harfe durch und freut sich, dass nichts passiert ist und im letzten Gag fächert er sich so auf. Also ja, ich glaube, die meisten Vorlagen von Final Destination liegen gar nicht unbedingt im Horror, sondern vielmehr in diesen alten Cartoons. Ja. Mad-Hefte, Itchy und Scratchy, Tom und Jerry und ganz viel Tex Avery eigentlich. Wie gesagt, der Bus, der von der Seite kommt, das hat der Kojote schon sehr oft erleben müssen, wenn er gehorcht hat, wo der Roadrunner wieder hergerannt ist, dass dann der Zug kam, sehr viel schneller, als er dachte. Ich würde das da eher verorten.
Okay, dann lass uns doch, ich kann da tatsächlich nicht so viel zu beitragen, weil ich ja nicht so der große Cartoon-Gucker bin, aber ich kenne natürlich auch die gängigen Motive, also das klingt alles schon sehr schlüssig, was du sagst. Lass uns doch mal zum dritten Teil übergehen, der auch wieder von James Wong inszeniert wurde, also inszenatorisch am ehesten vielleicht noch an den ersten erinnern könnte.
The ones who got off that rollercoaster are still going to die. Unless we can figure out how to stop it.
Wir haben Mary Elizabeth Winstead in einer der Hauptrollen oder in der Hauptrolle eigentlich, also eine ziemlich bekannte Darstellerin eigentlich. Und wir beginnen, der ganze Film beginnt diesmal mit einem Szenario auf einer Achterbahn. Und jetzt will ich von dir wissen, wie gerne fährst du Achterbahn oder bist du Achterbahn gefahren, bevor du Final Destination 3 gesehen hast? Und wie gerne würdest du jetzt noch Achterbahn fahren, nachdem du Final Destination 3 gesehen hast?
Also, das macht für mich keinen großen Unterschied, weil diese Sachen, die ich in Final Destination gesehen habe, habe ich mir immer schon vorgestellt, immer wenn ich Achterbahn gefahren bin. Ich dachte mir schon immer, was ist, wenn mir jetzt der Kopf wegreißt? Was ist, wenn wir hier rausfliegen? Und insofern war es nur eine Genugtuung, das in diesem Film zu betrachten, weil ich dachte, ich bin nicht der Einzige, der diese Fantasien hat und wir teilen das zu ganz vielen. Und deswegen konnte ich das mit äußerst viel Spaß anschauen.
Es ist eigentlich absurd, oder? Weil erst recht, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich kann es vielleicht noch verstehen in gewissen Ländern, in denen vielleicht die Sicherheitsbestimmungen nicht so sind wie in Deutschland, aber ich meine, hierzulande wird doch eigentlich permanent alles vom TÜV kontrolliert und so weiter. Und das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, kennst du garantiert die ProSieben-Show Joko und Klaas, das Duell um die Welt, kennst du ja garantiert.
Ja, klar.
Und da ist dann ja immer die Frage, die denken sich ja immer noch so absurde Wettkämpfe beziehungsweise Mutproben und so weiter aus. Und da wäre jetzt halt mein Gedanke, wenn ich dafür angefragt werden würde, wäre halt letzten Endes mein Gedanke, ja, die können es sich gar nicht leisten, etwas zu nehmen, das wirklich so gefährlich ist, dass es die komplette Show in irgendeiner Form in Verruf bringt, weil man da tatsächlich sterben kann oder so. Und das wäre halt auch bei der Achterbahn mein Gedanke, die können sich das gar nicht erlauben, die Sicherheitsbestimmung nicht einzuhalten. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist für mich genauso wie beim Fliegen. Am Ende überwiegt dann trotzdem immer die Angst, dass man doch aus der Bahn rutscht.
Also ich kann dazu auch wieder nur sagen, ich habe in Dortmund studiert und da gab es eine sehr beliebte Bungee-Jumping-Station auf dem Fernsehturm. Und ich saß vom Fernseher und sah bei NTV, wie an genau dieser Station jemand runtersprang. Das Seil sich dehnte und dann einfach wie so eine Lakritzschnecke auseinanderging und der Typ war tot.
Oh mein Gott.
Danach haben sie diese Bungee-Jumping-Station dicht gemacht. Und ich sag mal, Bungee-Jumping-Seile sind ja eigentlich hundertprozentig safe. Aber 100% sind sie ab jetzt nicht mehr safe, weil mindestens in Dortmund ist es schiefgegangen. Und ja, das war eine bittere Pille.
Wärst du jemand, der sowas machen würde? Bungee-Jumping?
Nein, ich bin totaler Schisshase. Also Achterbahn ja, aber auch nicht diese Brutal-Achterbahn. Naja, ich muss sagen, im Phantasialand in Köln gibt's ein paar schöne Achterbahnen. Die Black Mamba, die führt so durch den ganzen Park mit so Schlängellinien. Es gibt, glaube ich, auch ein Looping. Und ich wollte da unbedingt rein. Das war, glaube ich, noch zu Corona-Zeiten und es war kurz vor Feierabend. Und dann bin ich durchgegangen. Man muss ja mal ewig warten bei diesen Achterbahnen in den Freizeitparks. Mhm. Und dann kam ich an und es war keiner vor mir. Und die Bahn stand da. Und dann sagte der, okay, dann gehen Sie nach vorne. Ich sag, stopp, ich muss gar nicht nach vorne. In der Black Mamba hängst so drin, du hast unter deinen Füßen nichts. Ne?
Oh Gott.
Also du hängst, ja, ja, und dann, nee, ich muss gar nicht in den ersten. Doch, das ist so Vorschrift, sie gehen jetzt in den ersten Wagen. Das heißt, ich saß vorne an der Spitze, da wo eine Black Mamba ihre Zähne hat. Da hing ich in diesem Ding. Vor mir war nichts, außer halt diese Bahn, also diese Gleise. Ne? Und dann bin ich praktisch wie Superman, gefühlt wie Superman, durch diesen Park geflogen, weil ich eben in der ersten Reihe hing. Und das war einfach toll. Also,
echt?
Ich muss sagen, oh, wow. Ja, ich hab das wirklich genossen. Also, weil die so elegante Bewegungen macht. Und wie gesagt, ich bin ein Achterbahnschisser. Aber wenn ihr mal im Phantasialand seid und habt die Möglichkeit, in den ersten Wagen reinzusteigen, dann macht das unbedingt. Das ist toll. Also, ja, wie in einem Marvel-Film flog ich da durch die Lüfte. Allerdings war mir mega schwindelig hinterher. Meine Tochter hat mich noch abgeholt, als ich dann rauskam und ich konnte nicht gerade gehen. Ich habe so den ganzen Weg in der kompletten Breite genommen, habe mich an der Wand abgestützt. Mir war mega schwindelig, aber das Gefühl war toll. Es gibt aber im Phantasialand noch einige andere ganz schlimme Sachen. Auch ein Ding, wo du wegtorpediert wirst. So richtig so, als wenn du mit so einer Spirale und dann... Das weiß ich nicht, ob ich das meinem alten Körper noch... zumuten kann, weil ich merke tatsächlich, über 50 wird das anstrengender mit dem Kopf. Das meine ich nicht psychisch, sondern physisch. Dir wird schneller schlecht und schwindelig. Du kannst es nicht mehr so gut ab.
Da bist du auf jeden Fall deutlich mutiger als ich. Ich weiß noch, ich war vor 2 Jahren mit meinem Freund im Heidepark. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil es waren keine Ferien. Wir sind ja beide selbstständig, also hatten wir das Privileg, einfach so an einem Tag unter der Woche in den Heidepark zu fahren, wo quasi nichts losfährt. Das ist auch eine komische Erfahrung, weil ein bisschen Leben in so einem Freizeitpark will man ja doch irgendwie haben. Aber dann waren wir bei einer Achterbahn, die hatte keine Loopings oder so, weil das kann ich nicht ab. Beziehungsweise habe ich noch nie gemacht, aber ich habe da einfach Schiss vor.
Da muss ich rein und das ist absurderweise viel harmloser, als man denkt. Alle Kurven sind schlimmer.
Das höre ich von vielen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Ja. Aber was halt spannend war, das war so eine Achterbahn, die halt losschießt am Anfang, die nicht langsam die Geschwindigkeit aufbaut, sondern die am Anfang da steht und dann schießt sie nach vorne. Und ich habe noch nie in einer Achterbahn gesessen, in der die Schutzbügel von oben kommen. Und in dem Moment, als die von oben kam und ich so dachte, fuck, das fühlt sich an, als würde es gleich richtig schnell werden, habe ich tatsächlich gesagt, so sorry, ich möchte hier wieder raus. Und in dem Moment dachte ich so erstmal, oh Gott, das ist jetzt so peinlich und ich muss an den allen vorbei, die noch in der Bahn sitzen und so weiter. Im nächsten Moment dachte ich aber, ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele doch auch ein Stück weit Respekt hatten, wenn sich jemand dann doch traut, vorab rauszugehen. Und so... Das ist meine letzte richtig krasse Achterbahn-Erfahrung. Aber es war okay.
Du musst es doch mal probieren.
Irgendwann, ja. Irgendwann fahren wir mal zusammen die Black Mamba.
Können wir gerne machen, weil man muss wirklich sagen, es ist komischerweise, also diesen Looping brauchst du keine Angst vor haben. Ich finde immer schlimm, wenn man oben ist auf so einem Berg und dann runterrattern muss. Mhm. Oder diese krassen Kurven, die dann unter der nächsten Schiene wieder herknattern und du denkst, das reißt dir den Kopf weg. Beim Looping ist es so, du fährst nur geradeaus und hast das Gefühl, dass das unter dir sich optisch verändert. Plötzlich ist das hell und dann kommt die Erde wieder und dann bist du wieder da.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay.
Ja. Ah, ich mach's nicht besser, merke ich gerade.
Nein, du machst es nicht besser und vor allen Dingen macht Final Destination 3 es ja auch nicht besser.
Nee, macht's überhaupt nicht besser, das kann ich verstehen.
Weil da haben wir natürlich diesen riesigen Unfall in dieser Achterbahn, wo ja auch eben nach und nach vor den Augen von Wendy Christensen, wie sie heißt, infolge einer Verkettung unglücklicher Umstände, die Achterbahn entgleist, sehr, sehr viele sterben und beziehungsweise tun es ja eben nicht, weil Wendy diese Vorahnung hat. Und dann geht's aber wieder los. Der Tod lässt sich nicht austricksen. Und es gibt eine Szene. Und ich bin so erleichtert, dass es die gibt, weil ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe. Ich bin ja nach wie vor absolut irritiert davon, dass es bis heute keinen Slasher in einem Baumarkt gibt. Ich habe mich schon mal mit Ich habe mich schon mal mit 2, 3 anderen Leuten darüber unterhalten und da fiel irgendwann mal die Aussage, dass es diese Baumarktkultur, wie wir sie in Deutschland kennen, in den USA wohl gar nicht so sehr gibt, dass das wohl ein Grund sein könnte, weshalb es auch diese Art Film nicht gibt. Aber stell dir doch mal vor, wie geil das wäre, wenn ein paar Jugendliche nachts in einem Baumarkt eingeschlossen wären und ein Killer dort sein Unwesen treiben würde. Das wäre doch voll, ich meine, die hätten das ganze Waffen, oder auch der Killer hätte das gesamte Waffenarsenal vor seinen Händen liegen. Und in diesem Film kommt es endlich dazu, eine der Figuren stirbt in einem Baumarkt aufgrund einer Nagelpistole. Und das ist für mich eine absolute Genugtuung, dass endlich mal jemand auf die Idee kam, einen Baumarkt in eine Todesfalle zu verwandeln.
Ja, und es ist auch noch eine tolle Szene geworden, muss man sagen. Ich bin absolut, mir nicht ganz sicher, ja. Es gab mal von Sam Spiegel diesen Intruder. Ich habe da so ganz vage Erinnerungen, ob das im Baumarkt war. Es kann aber auch ein Supermarkt gewesen sein, deswegen will ich dazu nichts sagen. Bevor ich es vergesse, da muss ich kurz noch mal drauf zurück. In meiner Kindheit gab es den Katastrophenfilm Achterbahn. Und mit Josh Siegel. Und die Fernsehpremiere im ZDF, die habe ich damals gesehen. Und da habe ich das erste Mal schon mit diesem Trauma aufräumen können, dass eine Achterbahn durch die Gegend fliegt. Und vielleicht war ich deswegen schon sozusagen auf Final Destination 3 ganz gut vorbereitet. Könnte sein, dass das mich all die Jahre dann schon begleitet hat.
Ja.
Nein,
auf jeden
also
Fall.
Wir sind jetzt im Baumarkt. Ich muss an Equalizer 2 denken, glaube ich. Ne?
Ja,
gab's da nicht
auch.
Sowas?
Genau, Equalizer 2 ist nämlich der zweite Film, der das macht. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kommen konnte, dass du Equalizer 2 vielleicht nicht gesehen hast. Aber ja, Equalizer 2 macht das auch. Dann bin ich, wie
ja,
gesagt,
ne?
Sehr erleichtert drüber. Mhm.
Aber ich habe einen absoluten Favoritenkill in diesem Film. Und das ist nämlich, wo sie wieder auf dem Rummel sind. Und dieser fiese Typ McKinley, oder wie der heißt, dieser Grufti-Typ mit Piercings, es gibt ja immer auch so ein besonderes Arschloch in jedem Film, wo man sich schon die ganze Zeit freut, dass der jetzt zerkloppt wird. Und da passiert es tatsächlich, er wird von diesem Schild plattgehauen wie eine Stubenfliege von der Fliegenklatsche. Und er wird noch so entwürdigend auseinandergesprengt und zappelt dann noch so. Also Spitze, absolute Spitze.
Ja, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Und dann gibt es natürlich noch die Szene im Fitnessstudio mit Louis und diese Gewichte, die einen kaputt machen, das ist auch so eine Alltagsangst von mir, dass mir sowas auch irgendwann mal passiert, dass mir auch irgendwann ein Gewicht auf den Schädel fällt, wenn ich irgendwie am Trainieren bin. Und ich behaupte auch, ich bin jetzt nicht die Sorgsamste, was so Aufpassen beim Sport und so angeht. Also wenn jemand sich mal so ein Gewicht in die Fresse fallen lässt, dann könnte das ich sein. Deshalb hoffe ich sehr, sehr stark, dass ich beim Tod noch nicht dran bin.
Ja, die wollten den Film ja erst in 3D drehen, aber haben sie dann gecancelt. Das war wohl zu teuer. Und sie hatten auch die Befürchtung, dass rotes Blut sich mit den Greenscreen-Filtern nicht so verträgt. Irgendwie, das wurde ja dann später nochmal angegangen, aber hier noch nicht. Und das ist auch der erste Film, wo dieser Jeffrey Reddick nicht beteiligt war. Dafür aber natürlich James Wong. Er war auch bis dahin der erfolgreichste. Der dritte war erfolgreicher als die beiden davor.
Und wir haben bislang noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, zu dem kommen wir bei Teil 6 noch. Natürlich haben wir eine Person, die sich durch die gesamte Reihe zieht, und das ist Tony Todd. Aber
ja,
ich würde sagen, über ihn sprechen wir dann tatsächlich, wenn es um seine, wie ich finde, großartige Szene in Teil 6 geht. Und apropos Tony Todd, der nächste Teil, nämlich Teil 4 wiederum, ist der einzige Teil ohne ihn.
We're all gonna die, alright? It's gonna be a crash.
You saw it before it actually happened.
I keep having these visions. I see how the next person was gonna die.
What do you mean, the next person?
Survivors in the accident.
What if we weren't meant to survive? What's gonna happen to us?
I think we can stop it.
Und ich muss sagen, Teil 4 ist für mich auch schon der Schwachpunkt der Reihe, was zum einen daran liegt, dass in diesem Film meiner Ansicht nach nicht mal mehr ansatzweise irgendeine Person sympathische Züge hat. Und ich finde schon, man muss in der Final Destination-Reihe keine Figuren etablieren, die einem am Herzen liegen, weil man ja sowieso weiß, dass sie ins Gras beißen müssen. Aber man sollte schon nicht so extrem auf der Seite des Todes sein wie hier, dass man wirklich denkt, so und jetzt leg sie alle um, weil ich ertrage die nicht mehr. Ich finde, das sind teilweise Figuren, die wirklich kaum erträglich sind. Und das
ja, so Yuppie-BWL, ja, so schlimme, ja. Schlimme Lackaffen-Yuppie-Vögel im
genau.
Gläsernen dann, Büropalast, also bah.
Und dann hat man ja zu Beginn auch diese Szene bei diesem NASCAR-Rennen, wo ich auch sagen muss, ist zum einen im Vergleich zu den anderen drei Szenarios mit Flugzeug, Autobahn und Achterbahn relativ weit weg, glaube ich, von unser einer Realität. Also in Deutschland NASCAR-Rennen sowieso, aber auch wer besucht denn in den USA regelmäßig NASCAR-Rennen? Also gibt's natürlich ist das Publikum da, aber ich behaupte, jemand, ein ganz normaler Durchschnittsmensch steigt öfter wahlweise in ein Flugzeug, in ein Auto oder in eine Achterbahn, als dass er auf der Tribüne eines NASCAR-Rennens steht. Und dann hast du natürlich auch das 3D. Da haben sie den Teil 4 nämlich in 3D gemacht, was vermutlich auch der Grund ist, weshalb das bis heute der erfolgreichste Teil der Reihe ist. Aber auch der Einbezug von immer mehr Computereffekten, die dann, finde ich, besonders, wenn man die Filme zu Hause in 2D nachholt, negativ auffallen. Ich finde, an Teil 4 stimmen so einige Sachen nicht.
Ja, das mag sein, aber es gibt auch gute Sachen. Es fängt an mit einem schönen Vorspann. Zu ordentlichem Metal laufen da in Röntgenbilder-Präsentationen die besten Morde nochmal, die besten Tode von den Teilen davor.
Also das finde ich auch cool. Ja, das
wird
mal
ganz geil eingestimmt. Und ich mag auch, dass im Jahr 2009 die Moral noch ganz klar definiert wird, denn der beschissene Nazi wird dann direkt geschreddert hinter dem Auto und abgefackelt und abgerieben zu dem Song Why Can't We Be Friends? Also er hat auch Schönheiten, dieser vierte Teil, muss man sagen.
Und der Film hat schon wieder eine Szene, in der in diesem Fall die Nebenfigur Andy durch einen Zaun durchgepresst wird. Also genau das Gleiche hatten wir jetzt in Teil 2 nicht, aber das war ja ein sehr ähnliches Konzept. Und auch hier muss ich wieder sagen, könnte vielleicht Cube wieder Pate gestanden haben, beziehungsweise es ist eine konsequente Weiterdenke von, würde ich sagen, von Teil 2, weil es ist ja auch der gleiche Regisseur. Also vielleicht hat er sich gedacht, das kann ich noch toppen. Das habe ich mir immer so überlegt.
Inszeniert ist es noch lustiger, von hinten, wie er sich so würfelmäßig durch diesen Maschendrahtzaun ergibt. Das ist schon toll.
Ist das auch dein Lieblingskill?
Mein Lieblingskill, da muss ich mal überlegen, was ist mein Lieblingskill? Also mir gefällt das schon auch, wie dem Typen dann Sack und Eingeweide durch diese Swimmingpool-Absauganlage durchgezogen werden. Da sehen wir ja auch zum ersten Mal in dem Ganzen, was so eine Münze anrichten kann. Also inhaltlich muss ich sagen, gefällt mir das schon mit dem Nazi gut.
Ja,
das ist vielleicht nicht der originellste Kill, aber holt mich da emotional komplett ab.
Ja, verstehe ich. Ich möchte auch noch den Kill von Samantha kurz betonen, weil hier, finde ich, wieder diese Erwartungshaltung auf die Spitze getrieben wird. Sie ist in einem Friseursalon, hat sich inszenatorisch gerade ganz vielen Gefahren ausgesetzt und am Ende wird sie aber von einem Rasenmäher, beziehungsweise von einem Stein, den dieser Rasenmäher aufwirbelt, getötet.
Sie sagt ja vorher noch, ich werfe ein Auge auf dich, dreht sich um und platsch.
Genau, das sind die Momente, auch der Kill, der erste Kill in Teil 1 mit dem Typen, der im Lotto gewonnen hat. Oder ich weiß gerade nicht, du hattest auch, glaube ich, in Teil 1 irgendwie den Kill genannt, wo man eigentlich denkt, die Figuren sind raus aus der Gefahrenzone. Und am Ende sind sie es aber gar nicht. Und das mag ich an den Final Destination Kills ganz besonders.
Ja, und das immer noch mit dem Gag garnieren, mit dem Spruch oder mit dem Schnitt, wie zum Beispiel im Teil davor, die beiden Ladies auf der Sonnenbank. Dann siehst du die Kamera von Vogelperspektive von oben gerade drauf auf die beiden Sonnenbänke und dann wird ein harter Cut gemacht auf zwei Särge. Also das sind so kleine inszenatorische Einfälle, die das Ganze natürlich immer noch garnieren sehr oft.
Ja, und das ist ja auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, Stichwort morbide Komödie, das ist ja auch komplett erlaubt. Also ich finde auch, dass es der Reihe nie in irgendeiner Form im Weg steht, weil sie nicht den Ansatz hat zu sagen, ich möchte das Publikum schockieren, sondern ich möchte das Publikum unterhalten. Und diesen morbiden Humor Ich finde, dass der sich zu jedem Zeitpunkt total mit der Art Film verträgt, die er ist. Und deshalb kann es von mir aus nicht morbide genug sein. hast du noch was zu Teil 4 zu sagen?
Ja, ich finde es schön, dass der eine sagt, das ist ja wie ein Déjà-vu und wird dann von links von der Ambulance überfahren. Also so eine kleine Hommage.
Hast du auch wieder die an den Bus, ja, genau.
Ja, wo sich die Serie dann auch natürlich selber zitiert, wie das im 6. ja auch wieder vorkommt, weil sie nun mal diesen berühmten Moment erfunden hat, gewissermaßen für den Horrorfilm. Und witzig, wenn man es hintereinander guckt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es über Jahre verteilt, sich immer wieder anschaut, aber klar, ich habe das ja jetzt kompakt geguckt, 2, 3, 4, 5 hintereinander weg und da fallen einem solche Parallelen natürlich auf, ne?
Und was man natürlich der Reihe auch zugute halten muss, die Filme sind immer ordentlich knackig von der Zeit her. Also Teil 4 dauert allen Ernstes nur 78 Minuten. Das finde ich schon krass für so eine Art
Ach,
Film.
Ach, echt krass. 78, ja. Genau. Ich hatte hier 83. Aber klar, dann wahrscheinlich mit Abspann noch. Ja.
Genau. Und die sind ja auch alle relativ günstig. Also Teil 4 hat jetzt zum Beispiel nur 43 Millionen US-Dollar gekostet, war eben der erfolgreichste der Reihe. Und die Filme lohnen sich ja auch total für das Studio. Das muss man ja auch wirklich sagen.
James Wong konnte es nicht machen. Er hat lieber Dragon Ball Evolution gedreht. Naja. Und vielleicht hat er da was verpasst, weil Teil 4 war tatsächlich Platz 1. Zum ersten Mal Platz 1 in den US-Charts. Die anderen waren 2-3, 2-3 und der war tatsächlich zum ersten Mal 1. Und wie endet der nochmal? Weißt du noch, wie der Film endete, der vierte, The Final Destination?
Du meinst jetzt insgesamt oder der letzte Kill?
Nee, insgesamt. Was war denn nochmal das Ende davon?
Dass sie in einem Café sitzen.
Ach, das Café war das. Ja, und dann, und das war doch auch so toll im Abspann, wo du in diesen Infrarotbildern dann die Tode nochmal siehst, wo dieser LKW nochmal über den drüber fährt.
Genau, mit dem Gerüst und so weiter.
Und
ja,
sich
ja.
das Massaker in den Abspann zieht als Grafik.
Genau.
Genau, das war das, was ich meinte. Das war ein schönes, vorläufiges Ende der Reihe jedenfalls.
Genau, also der hat schon sehr schöne inszenatorische Ideen. Ich finde halt, nur insgesamt wirkt er auch nicht so wertig. Aber da kommen wir dann. Lass uns mal direkt zu Teil 5 springen.
Ja.
You're not supposed to be here. You were supposed to die on that bridge. A lucky few survived the disaster. And then one by one, death comes for them all.
Denn jetzt haben wir einen kompletten Neuling in der Final Destination-Reihe, nämlich Stephen Quayle, der hier jetzt erstmals Regie geführt hat. Und auch aus dem ist leider nicht mehr so richtig was geworden. Der hat im Vorfeld Kurzfilme und Fernsehfilme gedreht und nach Final Destination nur noch 2 Filme. Das war einmal Storm Hunters. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war so ein Found-Footage-Film über Stürme. Also quasi, stell dir Twisters im Found-Footage-Style mit Jugendlichen vor. Und danach hat er einen Kriegsfilm, Kriegsdrama, Action-Kriegsdrama gemacht. Renegades Mission of Honors. Da ist höchst, also war produziert von Luc Besson, war ein Drehbuch geschrieben von Luc Besson, aber da ist, aus dem ist leider nicht mehr so viel geworden. Würdest du das auf Final Destination zurückführen? War der so schlecht, dass man da im Nachhinein sagen kann, das liegt auch an der Regie, weil zum Beispiel Drehbuch hat jemand relativ Bekanntes geschrieben, nämlich Eric Heisserer. Der hat unter anderem die Drehbücher geschrieben zu Conjuring 2. Zu Lights Out und zum Remake von The Thing oder zu den Remakes von The Thing und A Nightmare on Elm Street und sehr amüsant zu Arrival. Also das ist so einer dieser Drehbuchautoren, die ganz plötzlich so einen mega krassen Film irgendwie abgeliefert haben und im Vorfeld eher so durch Genrefilme bekannt waren. Aber wie gesagt, würdest du Stephen Quayle in irgendeiner Form auch vielleicht dafür verantwortlich machen, dass ja dann nach Teil 5 so eine große Pause war?
Kann man nicht so sagen, weil erstens war der Film der dritterfolgreichste dann bis dahin. Er war damals sogar der zweiterfolgreichste. Ich habe hier die Hitliste stehen, zu der kommen wir noch später. Er war Second-Unit-Regisseur von Titanic und Avatar. Also er kommt durchaus aus professionellen Gefilden, kann man sagen. Vielleicht ist er danach wieder eher in die zweite Reihe zurückgekehrt. Man weiß es nicht. Manche Leute machen dann ja diverse Jobs im Filmgewerbe. Also es muss ja nicht immer in der ersten Reihe sein. Kommt drauf an. Ich glaube eher, das deutet darauf hin, dass es da andere Gründe gibt. Weil in Hollywood zählt ja in erster Linie das Box-Office und das war ja sehr, sehr ordentlich. Insofern, keine Ahnung, vielleicht hat er gesoffen, vielleicht war er ein Arschloch, vielleicht hat er einfach Pech gehabt oder er hatte eine Erkältung. Das ist manchmal ganz abenteuerlich, wie da die Wege sich gestalten. Fast so unvorhersehbar wie bei Final Destination und schon bist du raus oder machst was anderes oder hast eine Depression. Da gibt es eine Menge so. Vor allem, wenn einer so professionell gestartet ist. Vielleicht war das auch seine Entscheidung. Am Einspielergebnis hat es nicht gelegen, ne?
Na, man muss ja auch sagen, ich finde es sehr beeindruckend, an Genrefilmverhältnissen gemessen, dass zwischen Final Destination 5 und Final Destination 6 allen Ernstes 14 Jahre vergangen sind. Das ist für ein Franchise im Horrorbereich, das erfolgreich ist, eine riesige Zeit. Also ich wüsste wahnsinnig gerne, was zu diesem Umstand geführt hat. Weil, muss ich sagen, ich finde Final Destination 5 auf jeden Fall besser als Teil 4. Ich finde, er sieht wieder deutlich wertiger aus. Und er hat einen meiner absoluten Lieblingskills in der gesamten Reihe, was auch wiederum daran liegt, dass er mich auf einer emotionalen Ebene quasi kriegt. Ich rede von dem Kill oder von dem Todesfall in der Turnhalle.
Absolutes Highlight.
Weil ich habe relativ lange geturnt, auch wettkampfmäßig und auch relativ, ich war relativ gut, so an deutschen Meisterschaften und so weiter teilgenommen und war auch am Stufenbarren ganz gut und an diesen ganzen Sachen. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich in dem Moment, oh, ja, okay, vielleicht jetzt erstmal nicht weitermachen damit. Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon aufgehört, aber da muss ich wirklich sagen, das hat mich ordentlich mitgenommen, weil mir das auch nochmal so vor Augen geführt hat, wie fragil der menschliche Körper einfach ist. Also das sieht man ja hier, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an, ah nee, den hast du ja bis heute nicht gesehen. Du hast ja bis heute nicht das Suspiria-Remake gesehen, oder?
Nein, leider nein. Ich weiß, das spielt in der Ballettschule.
Ja, und da gibt es eine sehr ähnliche Szene in dieser Art. Schade, da hätte ich jetzt dich gerne fragen wollen, ob du auch findest, dass das durchaus eine Referenz sein sollte. Aha. Aber ja, wie gesagt, Lieblingskill eindeutig der in der Turnhalle. Wie stehst du zum Auftakt? Wie stehst du zu dem Brückeneinsturz?
Die Brücke kannte ich, interessanterweise. Ich hatte irgendwann mal bei Facebook eine Verlinkung gesehen auf so ein Making-of CGI. Und ich wusste gar nicht, dass das Final Destination ist. Ich hatte so ein Making-of gesehen, wie die das gebaut hatten. Und das war sehr faszinierend. Ich dachte so, wow, okay, alles ganz gut zusammengebaut. Aber auch vieles vor Ort richtig kreiert. Also Betonstücke und was weiß ich. Hatte mich doch beeindruckt. Habe ich aber so nebenbei geguckt. Und dann, als ich den Film laufen hatte, dachte ich, ach Moment, das kennst du doch. Ach, das ist Final Destination 5. Ja, ich finde den Auftakt spektakulär. Ich meine, ich muss sagen, allgemein mag ich natürlich lieber Oldschool-Splatter-Effekte, die wirklich mit Make-up und Schaumstoff hergestellt werden und Kunstblut, als immer dieses CGI. Aber bei Final Destination würde ich da eine Ausnahme machen, weil das ist ja derart konstruiert, das Ganze, da kommst du um CGI gar nicht herum. Und da mache ich da wirklich einen Abstrich und sehe das von einer ganz anderen Perspektive. Da denke ich gar nicht die ganze Zeit drüber nach, ist das jetzt CGI-Blut oder was, sondern eigentlich mag ich eher den Moment so. Ja? Den Moment des Gags, der da abgefeuert wird. Und das ist ja derart spektakulär, da kommst du ja, was rede ich daher, da kommst du um CGI ja nicht drum herum. Ich finde es grandios. Und man könnte überlegen, wie man die Visionen rankt. Ich habe da jetzt mir noch keine Gedanken zu gemacht, aber das müsste eigentlich weit vorne sein.
Ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Mich stören so schlechte CGI-Effekte in anderen Filmen auf jeden Fall auch mehr als in Final Destination. Aber je echter ein Kill aussieht, desto mehr kann ich mich halt schon drauf einlassen, auf dieses ganze Szenario. Für mich auch wieder Brückeneinsturz ist auch wieder näher dran an meiner Realität als der Besuch eines Nazca-Rennens. Und ich bin auch so jemand, ich frage mich, wenn ich so über große, also wenn ich so große Bauwerke sehe, dazu gehören halt eben auch Brücken, dann frage ich mich halt immer manchmal noch, wie kann das sein, dass es Menschen gelingt, so etwas zu bauen?
Ja, oder?
Ja, total. Ich frage mich auch bis heute, wie es sein kann, dass der Mensch den Computer erfunden hat. Also es gibt so Dinge, da hört mein Verstand einfach auf an irgendeiner Stelle. Der geht nicht weiter. Und ganz so schlimm ist es jetzt bei Brücken nicht, aber schon auch ein bisschen. Und deshalb so dieses ganze Szenario, dass die Brücke einstürzt. Und ich finde es insgesamt vielleicht von den Todesfällen, dann fallen sie da runter und da ist irgendwas drauf und so. Vielleicht ein bisschen wenig variantenreich. Ich finde, da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Aber ist natürlich auch wieder ein Szenario, wo ich sage, kann per se jedem passieren. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß erinnern an tatsächliche Brückeneinstürze dieser Art.
Doch, in Italien vor 2-3 Jahren. Da ist diese Riesenbrücke eingestürzt. Und das gab es tatsächlich. Als Kind gab es immer diese Serie Peter von Zahn, Bilder, die die Welt bewegten. Da war so ein alter ZDF-Dokumentarfilmer, Moderator Peter von Zahn, der hatte so eine sehr prägnante Stimme und der hat immer Bilder, die die Welt bewegten. Das war dann eben unterschiedlich thematisiert, was einfach damals eine große Schlagzeile war. Und da hatte der nämlich auch so eine Brückenkatastrophe. Das war jetzt nicht die in Italien, die ist jetzt 2-3 Jahre. Wo war das? Lampedusa? Nee, wo war... Ach, hört auf, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls bei Peter von Zahn gab es dann wahnsinnig imposante alte Schwarz-Weiß-Dokumentarbilder von einer Brücke, die dann erst so wackelte und dann auch einbrach. Und das sind Sachen, die sich als Kind natürlich einbrennen, wenn du das gesehen hast mit 7, 8, 9 Jahren. Das lief tatsächlich zur besten Sendezeit um 18.20 Uhr so für Kinder. Wow. Bilder, die die Welt bewegten. Ja, dann guckte man sich sowas an.
Also Final merkwürdig. Destination 5 wurde in Vancouver gedreht und zwar zum Teil auf der Lionsgate Bridge. Und natürlich sehr stark mit Greenscreens und CGI unterstützt, muss man, hast du schon gesagt, muss man bei so einer Szene machen. Ich glaube auch da, dass das noch mal mehr auffällt, wenn man es zu Hause guckt, als wenn man es im Kino guckt und auch wieder in 3D. Aber wie du schon sagst, so per se allzu sehr stört mich das nicht. Und es ist endlich mal wieder so, also ich habe so das Gefühl, von den Ausmaßen des Todesfalls ist das, oder der Anfangsvision meine ich, ist das somit das Aufwendigste, würde ich sagen, oder? Weil, na klar, wir haben auch ein abstürzendes Flugzeug und so weiter, diese Massenkarambolage auf der Autobahn ist auch groß, aber so eine riesige Brücke einstürzen zu lassen, ich finde, das ist schon so von den Ausmaßen her am größten.
Ja, das ist die gigantischste Szene, würde ich auch sagen. Trotzdem mein Lieblingstod auch der mit dem Barren und dem Nagel und dem...
Auch wieder sehr schöne Irreführung auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir über Final Destination 5 sprechen, müssen wir auch über das Ende sprechen.
Ja, Leute, da kommt jetzt ein Spoiler, falls ihr es nicht wissen wollt, weil wir verraten ihn jetzt. Antje, sag mal, was da abgeht.
Final Destination 5, das Ende von Final Destination 5, knüpft quasi direkt an den Beginn von Final Destination 1, denn die letzten Überlebenden steigen in das Flugzeug, von dem wir wissen, dass es in Final Destination 1 abstürzt und der allerletzte übrig gebliebene wird dann auch noch von einem Triebwerk erschlagen. Und das habe ich zum Zeitpunkt, als ich Final Destination 5 das erste Mal gesehen habe, überhaupt nicht kommen sehen. Ich finde, es ist ein sehr schöner Kreisschluss. Vielleicht war das auch der Grund, dass man sich sehr lange gesagt hat, gut, wir beenden die Reihe jetzt tatsächlich hier, weil wir haben diesen Kreis geschlossen und brauchen die Reihe gar nicht weiter erzählen, bis man natürlich irgendwann gemerkt hat, wir können eigentlich so ein Kassengold nicht einfach im Schrank versauern lassen. Aber eigentlich, wenn man sich wirklich überlegt, das soll eine fünfteilige Reihe sein und so beenden wir sie, finde ich eigentlich sehr charmant.
Total. Super Ende. Auch lustig, wie die Lady. Also dieses Makabere ist schon schön. Wir haben mit ihr gerade den ganzen Film durchlebt. Sie fliegt einfach raus und wird halbiert von den Tragflächen. Ja, so ist es dann halt, ja.
Ja, genau.
Verletzung der Totenruhe oder so, wie heißt das im Strafgesetzbuch? Verletzung der Totenruhe ist auf jeden Fall, Verletzung der Totenruhe ist ja, wenn man Leichen ausgräbt, so wie den Murnau. Genau. Aber gibt's da nicht? Nee, das ist wahrscheinlich einfach nur Menschenverachtung. Auch schön.
Ja. Aber ist auf jeden Fall ein ordentlicher Final Destination Teil, würde ich sagen. Hat jetzt bei mir trotzdem bis auf den Kill in der Turnhalle, wie gesagt, für mich einer der besten Kills des ganzen Franchises. Und natürlich dem Ende, diesem Kreisschluss, dem besagten, hat er bei mir jetzt nicht den allergrößten Eindruck hinterlassen, auch wenn die Kritiken wirklich sehr solide waren. Ganz im Gegensatz zu Teil 6. Und das ist jetzt der Film, der aktuell in den Kinos zu sehen ist. Da können wir jetzt auch sagen, wir werden spoilern. Für den Fall, dass ihr den Film da draußen noch nicht gesehen habt, dann beendet die ganze Geschichte jetzt und, und kommt nochmal wieder, wenn ihr den Film gesehen habt. Nach 14 Jahren ist Final Destination nun wieder zurück auf der großen Leinwand.
I saved a lot of lives that night.
Everyone needs to get off the dance floor!
Lives that were never meant to be saved. But Death doesn't like it when you mess with his plans.
It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist.
Only by embracing Death will it pass you by.
Death is coming for our family.
Good luck.
Macht einige Dinge neu und da finde ich es jetzt spannend, ob du sagen wirst, dass es der Reihe gut tut oder dass es ihr nicht gut tut. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir es jetzt erstmals mit einer Familie und nicht mit einer Gruppe von Freunden zu tun haben. Mhm.
Fand ich
gut. Was sagst du dazu?
Ja, die Familie.
Ich auch, auf jeden Fall.
Ich fühle diese Einheit nicht. Ich glaube, das liegt an der Besetzung. Ich fühle diese Familie nicht so ganz nach, aber es ist ja völlig egal für einen Final Destination Film und ob das geglückt ist oder nicht. Ich habe hier vorliegen, habe ich mir rausgeschrieben, die IMDb-Bewertungen aller Final Destination Filme. Und auf dem 6. Platz ist Teil 4 von 2009 mit 5.1. Auf Platz 5, Teil 5, 5.9. Der nächste Teil 3 auf Platz 4 hat auch eine 5.9, allerdings mit mehr Votings als der 5. Teil. Dann auf Platz 3 Teil 2 mit einer Benotung von 6.2. Auf Platz 2 Final Destination 1 6.7 und auf Platz 1 tatsächlich Bloodlines mit 7.1. Also das heißt, dass der aktuell der beliebteste ist. Das kann sich natürlich noch ändern, er ist noch relativ neu. Aber das ist ja erstmal schon mal recht interessant, dass ein 6. Teil die mit Abstand beste Benotung erhält.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, man muss berücksichtigen, das ist jetzt der aktuellste. Da haben auch die meisten Leute wahrscheinlich jetzt erst so, also jetzt gerade frisch abgestimmt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Und auch so ein Stück weit beim Ranking, weil ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich Teil 1 oder Teil 6 lieber mag, aber Teil 6 ist auf jeden Fall mindestens bei mir auf Platz 2 und ich finde, dass sie es wirklich hervorragend geschafft haben, der Reihe treu zu bleiben, ihr aber dann doch auch gleichzeitig neue Facetten hinzuzufügen, denn wir haben ja auf der einen Seite eben dieses diesen Familienzusammenschluss. Aber auf der anderen Seite haben wir auch diese ganze, der Film heißt nicht umsonst Bloodlines, diese ganze Erklärung der Visionen und wir haben plötzlich ein relativ großes Konzept des Ganzen. Und das fand ich eigentlich erfrischend, dass man eben nicht nur das bekannte Wiederkäut, das auch bietet, weil man das ja möchte, wenn man in einem Final Destination Film ist, aber dass man trotzdem das auch schafft, hier neue Facetten hinzuzufügen.
Neue Facetten und es gibt ein paar auch Vertraulichkeiten, wie zum Beispiel diesen McKinley-Charakter aus Teil 3, der da wieder Fliegenklatsche mit der Fliegenklatsche plattgehauen wird. Den haben wir hier natürlich auch, diesen Piercing- und Tattoo-Bruder, der aber, wie sich ja herausstellt, nicht ganz blutsverwandt ist und deswegen durch die Gegend marschiert und fühlt sich da wie der ganz große Meister, der von allem unbeeindruckt ist. Deswegen umso schöner, wie er dann hinterher im MRT in zwei Hälften gebrochen wird, was uns so ein bisschen an der Blob und Freitag der 13. Teil 6 erinnert. Eine schöne Szene. Ich muss dir zustimmen. Also ich glaube, mir fällt es schwer, Filme besser zu bewerten als erste Teile, weil erste Teile sich das alles eigenhändig ausgedacht haben und manifestiert haben und so weiter. Und deswegen im Prinzip in der Originalität natürlich doch immer ein Stück voraus sind, weil es das ja vorher im Prinzip noch nicht gab. Hier es ist aber, würde ich doch sagen, ein solider zweiter Platz in diesem Franchise für mich persönlich, weil ich habe ihn im Kino geguckt und der hat mich einfach blendend unterhalten. Ich finde, dass er wirklich ein super Timing hat. Gute Gags, gute Anspielungen an die anderen Filme. Auch hier wieder dieser Bus, der ihn fast umfährt. Zum dritten Mal, glaube ich, jetzt in der Serie wird das aufgegriffen. Es ist wirklich ein runder Unterhaltungsfilm mit gutem Humor.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde, dass sich die Macher hier noch mehr darauf besonnen haben, dass die Reihe eben eine sehr große oder sehr großes komödiantisches Potenzial enthält. Das merkt man schon daran, hast du mitbekommen, wie die beiden Regisseure Zach Lipowski und Adam B. Stein, wie die an ihren Job gekommen sind?
Ja, die haben sich beworben, ne? Und sind irgendwie aus 200 Bewerbern ausgewählt worden. Das fand ich auch interessant.
Ja, die waren waren eingeladen zu einem Call, also so einem Call, wie wir es jetzt auch machen, zu einem Videocall und haben dann für diesen Videocall sich im Vorfeld eine Art sie haben sich selber in dem YouTube-Call umgebracht quasi. Also am Ende wurde einer von den beiden geköpft. Und das haben sie extra für diesen Call sich ausgedacht, quasi eine Art Teaser auf ihren möglichen Film geliefert. Und da waren natürlich die Geldgeber sehr angetan von und haben sie aufgrund dessen ihren Job bekommen. Das finde ich, ist eine sehr schöne Idee.
Ja, und jetzt dürften sie ganz gut am Start sein, würde ich sagen, nachdem der Film so erfolgreich lief.
Muss ich auch sagen. Und ich habe den Film in einer Preview geschaut mit ganz normalem Publikum und da wurde auch angenehm viel gelacht. Es wurde auch so dieses typische Lachen, dieses, boah, das ist jetzt aber hart und so. Und ich finde, dass der Film es wieder hervorragend schafft, auch diese typischen, für Final Destination typischen falschen Fährten zu streuen und das auch wirklich auf die Spitze treibt. Also ich sag nur Müllauto. Das ist vom Comedy-Aufbau und vom Timing ist das so gut, dass ich wirklich sagen muss, Hut ab, da ist denen wirklich was Gutes gelungen.
Ich würde sagen, das ist meine absolute Lieblingskill ist in dem Film. Also laut gelacht habe ich da. Ich habe aber öfters laut gelacht. Also ich musste auch schon bei diesem Skyview-Hotel oder dieser Skyview-Bar, da musste ich auch schon sehr, sehr wie die da rauspurzeln und dann immer noch so fies auf irgendwelche Metallträger knallen und dann unten aufkommen. Ach, es ist so entwürdigend toll.
Ja, ich mochte halt, dass sie hier auch das erste Mal, also sie bekommt die junge Frau, die halt diese Vision hatte, die bekommt ja von ihrer Großmutter dieses Buch in die Hand gedrückt, in dem quasi steht, wie man mit dieser ganzen Todesszenario umgehen kann, um möglichst lange heile da rauszukommen. Und das heißt, sie ist sensibilisiert darauf, was in Zukunft passieren kann und fängt auch an, ihre Umgebung dafür zu sensibilisieren. Und dann gehen sie eben durch die Straße und kommen halt auf die Idee, genauso wie das Publikum zu Hause, die Umgebung zu scannen und zu sagen, das könnte passieren und das könnte passieren, vielleicht passiert das. Und das finde ich so wahnsinnig clever, dass sie so hundertprozentig all in gehen in der Perspektive des Publikums. Weil wir als Zuschauerinnen und Zuschauer fangen bei Final Destination ja auch an, die Umgebung abzuscannen. Und das finde ich richtig stark, dass man sich da so sehr auf die Perspektive des Publikums einlässt. Und ja, die Mülleimer-Szene fand ich auch super. Ich mochte auch diesen ganzen Aufbau im Garten, wo wirklich die gesamte Familie zusammenkommt.
Ja. Da habe ich noch viel mehr gelacht mit dem Rasenmäher.
Auch richtig, richtig stark. Und dann kommt aber der Moment, und da muss ich sagen, musste ich im Kinosaal richtig schlucken, der Abschied von Tony Todd in seiner Rolle als William Bloodworth, dessen Geschichte wir hier tatsächlich auch erfahren. Wir sehen ihn als Kind in der Vorahnung von Stephanie, die sie zu Beginn hat, und wissen dann, was es mit ihm auf sich hat, wo er herkommt, warum er so lange für diese Reihe so relevant war. Und er durfte seinen Monolog selber schreiben. Er durfte improvisieren, so, sich das Ganze selber ausdenken. Und ich finde, dass man es merkt. Also ich finde sehr, das ist so eine rührende Szene, die sich so stark auch damit natürlich verbindet oder die so stark auch damit verbunden ist, dass Tony Todd in diesem Film einfach so unfassbar krank aussieht. Und selbst aufgrund seiner Krebserkrankung, er ist wenige Wochen später eben gestorben. Das war sein allerletzter Dreh. Und das ging mir sehr, sehr nah.
Das ist sein Abschied von der Leinwand. Und es ist der Moment, wo sich die Serie und ihr Thema mit der Realität vermischen.
Tragischerweise.
Ja, das ist traurig. Tragischerweise, und trotzdem verliert er nicht seinen Humor in der Szene und sagt noch viel Glück und geht durch die Tür und macht bei diesem Spiel tatsächlich mit. Den sicheren Tod vor Augen, wie wir aber alle. Denn er weiß, er geht zwar jetzt voran, aber wir werden irgendwann folgen. Und nimmt uns auch so ein bisschen doch damit den Schrecken vor diesem Thema, ne?
Das muss ich auch sagen, weil er das Ganze so würdevoll verlässt. Ja. Also er geht dann mit erhobenem Haupt, geht er aus dieser Tür raus, und wir wissen ganz genau, wir werden den nie wiedersehen. Wir werden den in keinem Film, in keiner Serie werden wir den nochmal sehen. Aber er geht halt mit so einer Würde, und man realisiert rückwirkend auch schon seine Bedeutung für die ganze Reihe und dass ein Film wie Final Destination es schafft, diese nochmal so eine Tiefe, so eine emotionale Tiefe zu erreichen, das spricht ja auch sehr stark für die Inszenierung und auch für das Skript. Und ja, deshalb Hut ab. Also mich hat kein Film der Final Destination-Reihe dann auch auf emotionaler Ebene so sehr berührt wie Teil 6.
Es ist halt auch toll gemacht mit dieser Rahmenhandlung. Wir spoilern. Man lässt halt immer über mich, weil ich spoilern sage. Ja, so kommt das. So sagt man das in Gütersloh. Ja, er ist ja der Junge am Anfang und am Ende. Das ist also nochmal eine schöne Klammer, die man da gefunden hat, nachdem der fünfte Teil ja das Prequel war zu Teil 1. Es gibt doch immer wieder gute Autoren, die einen draufsetzen, muss ich sagen. Und da hat man Tony Todd ja dann doch noch mal so ein bisschen mehr Gewicht gegeben. Ja, vorher dachte ich immer, er ist der Tod, der so ein paar Regeln raushaut, damit die Leute wissen, was sie machen können oder nicht machen. Und der das Ganze auch mit so einem Schmunzeln beobachtet, was den Menschen passiert. Aber es wird nie so ganz definiert, wer er ist. Hier wird es etwas mehr, hier wird ein bisschen konkreter an die Sache rangegangen, aber vorher, das hatte auch was für sich, als es so im Ungewissen blieb, was seine Figur da jetzt für eine Funktion hat, ne?
Genau, und sowohl seine Position, sein Standing in der Reihe wird hier weitestgehend aufgeklärt. Es wird auch nochmal das Konzept, nachdem der Tod vorgeht, nochmal hier neu aufgerollt. Also ich weiß nicht, das habe ich jetzt gar nicht so oft gelesen, aber ich finde das relativ eindeutig. Wir erfahren ja, dass in den 60er Jahren diese Skyview-Katastrophe eben verhindert werden konnte. Und dann sehen wir im Nachhinein, wie der Tod sich durch die ganzen Familien der Leute, die das damals überlebt haben, nach und nach durchgewütet hat. Und ich habe das so aufgefasst, dass das quasi auch wiederum ein Teil des Kreisschlusses ist zu Teil 1 bis 5, dass das die Familien sind von Teil 1 bis 5 und dass das dann die Begründung dafür ist, weshalb die Leute aus Teil 1 bis 5 diese Vision hatten. Hast du das auch so empfunden?
Ja.
Ja, oder?
Sah ja auch grafisch schön aus, wie so ein Blutfontäne, ne? An der Wand,
und halt,
wenn sie das da hinhängt.
Genau, dieser du weißt, was ich meine, mit den ganzen Zetteln und von oben unten, genau, diese rote Linie, genau. Ja. Also das fand ich relativ eindeutig und deshalb kann ich auch nicht so ganz verstehen, wenn man sagt, ich hatte mich neulich mit einem Kollegen unterhalten, der halt meinte, es ist wieder 1:1 das Gleiche und das sehe ich bei Teil 6 halt überhaupt nicht. Ich sehe das total, dass der diese Mythologie weiter entspinnt. Man könnte auch sagen, vielleicht ein Stück weit entzaubert. Ich finde nicht. Ich finde, es gibt der ganzen Reihe nochmal neue Facetten. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz froh, wie das am Ende geworden ist.
Es ist auch schön, hier der Abspann wieder mit Liebe gemacht, wie diese Münze, diese Blutlinie nochmal abfährt und uns auch Tode zeigt, die wir nicht in den Filmen gesehen haben, weil da doch einige abgelebt sind, denen wir nie begegnet sind zwischen den Filmen. Also die Abspänne sowieso sind bei den Filmen wirklich überdurchschnittlich mit Liebe gemacht.
Ja, da bin ich jetzt auf dich angewiesen, ob du es gesehen hast. Habe ich verpasst, was mit dem Jungen passiert ist in Final Destination 6, ganz am Anfang, der mit der Münze, habe ich das verpasst?
Das war ja nur innerhalb der Vision, ne? Der kam ja da raus, haha, und wurde dann zerschmettert.
Eben, genau. Und es würde eigentlich passen, dass sein Schicksal nochmal im Abspann gezeigt wird.
Oder dass sein Schicksal dann in 7 kommt, weil sein Ableben ja nur in der Vision war.
Ja, könnte auch sein. Also wie gesagt, das hätte ich mir ehrlich gesagt noch gewünscht, da zu erfahren, was aus dem geworden ist. Aber du hast recht, vielleicht erfahren wir von dem mehr in Teil 7. Und was ich sagen muss, ich hatte ja kurz überlegt, ich finde, dass man den Gag so ein bisschen liegen gelassen hat, aber ich weiß auch nicht, ob es zeitlich gepasst hätte. Ich hätte mir ja gewünscht, dass der Junge vom Beginn, dass das der Vater von dem Tätowiertypen ist. Weil er erfährt ja, er gehört nicht zur Familie und ist kein Blutsverwandter. Und dann wird doch irgendein Name genannt. Die Mutter nennt ihm doch, ja, dein Vater ist, ich weiß den Namen nicht mehr.
Richtig.
Und es wäre doch total witzig gewesen, wenn das der Junge vom Anfang gewesen wäre.
Ich habe sowieso drauf gewartet, dass der Vater irgendwie revealed wird, aber ist nicht passiert.
Nee,
ich
auch
nicht. Also ich meine,
er
wurde erklärt, wer es ist, aber er wurde nicht mehr gezeigt oder nicht mehr thematisiert halt, ne?
Ja, muss ich auch sagen. Also vielleicht ein bisschen liegen gelassen, aber du sagst es schon vielleicht dann für Teil 7. Und ich glaube, wir sind uns beide einig. Wir würden uns sehr freuen, wenn der nächste Teil nicht wieder... Jahre auf sich warten lässt.
Ich bin jetzt im Thema und würde den 7. Teil direkt gucken, vom Start weg natürlich. Ja, es gibt noch ein Superlativ in diesem Film. Hier die Stuntfrau, das habe ich natürlich auch nur angelesen im Internet. Die Stuntfrau Yvette Ferguson ist 71, das ist die Frau, die am Anfang in der Skybar verbrennt und ist damit wahrscheinlich die älteste Person, die in einem Film vor der Kamera tatsächlich in Brand gesteckt wurde.
Stimmt, habe ich auch gehört, ja. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Interessante Statistik.
Ja. Dafür kann man auch mal aus der Rente zurückkommen, für so ein Superlativ.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und es gibt noch ein Superlativ hier. Der Trailer hatte innerhalb von 24 Stunden 178 Millionen Klicks auf YouTube. Das ist der zweitmeist geklickte Trailer, Horror-Trailer in der Filmgeschichte
nach
S Kapitel 1.
Das wusste ich auch.
Das ist eine Statistik, die jetzt vor 20 Jahren noch nicht gegeben.
Und da sieht man ja, dass ja doch auch ein Bedarf da war, würde ich sagen.
Ich kann noch mal was dazu sagen. Die erfolgreichsten Filme an den Kassen. Auf Platz 6 Teil 2 mit 90 Millionen weltweit. Teil 1
Wundert
mit
mich?
112. Also Teil 1 auf Platz 5.
Mhm.
Auf Platz 4 ist Teil 3 mit 118. Auf Platz 3 der 5. mit 157 Millionen. Auf Platz 2 The Final Destination. Das war der 4. Der hat 186 eingespielt. Und Bloodlines hat bis jetzt 187 Millionen. Ist also tatsächlich auf Platz 1. Und das könnte der auch halten, selbst, wie sagt man immer, inflationsbereinigt. Der ist auf dem Durchmarsch zum absolut erfolgreichsten Final Destination ever.
Und er läuft ja auch noch. Also
und er
ja
läuft
noch.
Er läuft ja eh erst seit 2 Wochen. Also das deutet ganz klar darauf hin, dass es der erfolgreichste wird. Wahrscheinlich, weil mehrere Generationen jetzt auch angesprochen werden dadurch.
Mhm.
die Alten, so wie ich. Und du bist auch damit aufgewachsen. Und es ist ja auch ein hochkarätiges Franchise, muss man sagen. Die schwächeren Teile haben einen Unterhaltungswert, den andere Filme, ich sag mal so Halloween Teil 1000, nicht unbedingt immer mit sich bringen.
Ja, absolut. Deshalb, wie gesagt, wir hoffen, dass es weitergeht und haben es tatsächlich geschafft, hiermit in 1,5 Stunden 6 Filme zu besprechen.
Wow.
Und ich habe das Gefühl, wir sind der Reihe wirklich gut gerecht geworden. Also wer die Final Destination-Reihe noch nie gesehen hat, ihr könnt euch wirklich, nehmt euch 2 Tage Zeit, guckt die Filme in einem Rutsch weg und ihr habt eine wirklich gute Zeit, weil das auch nichts, ja, es geht viel um den Tod, um Vergänglichkeit und so, aber die Filme haben nichts Zermürbendes. Das ist wieder dieses, wo Thilo und ich immer sagen, Feel-Good-Horror. Wie gesagt, mehr teilweise noch in Richtung morbide Komödie. Und deshalb schaut euch die an, sind zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Ende Mai, sind sie alle bei Netflix. Deshalb sind sie auch relativ einfach zu konsumieren. Und damit würde ich an dieser Stelle mal ganz elegant abmoderieren mit dem üblichen Blick auf den kommenden Monat, denn uns erwarten im Juni unter anderem The Ugly Stepsister, eine grandiose Neuinterpretation von Cinderella auf den Spuren von The Substance. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem sagst, Thilo.
Ich hatte keine Zeit auf dem Fantasy-Filmfest, aber den Trailer schon ein paar Mal gesehen und bin mega gespannt drauf.
Dann haben wir natürlich 28 Years Later. Könnten wir überlegen, ob wir in der nächsten Folge mal die komplette Trilogie dann besprechen.
Ja.
Und wir haben einen Film, wo ich anhand des Trailers überhaupt nicht weiß, was ich erwarten soll, nämlich Megan 2.0. Ich finde den ersten ja wirklich sehr unterhaltsam, erst recht in seiner längeren Fassung, wo es dann auch ein bisschen blutiger zugehen darf. Der zweite Teil im Trailer sieht so aus, als würde die Reihe jetzt komplett freidrehen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Und dann haben wir mit den 3 Filmen auf jeden Fall schon eine hübsche Ansammlung an Filmen, über die wir dann in der nächsten Folge reden werden. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs komplette Rewatchen der Reihe und dass du heute mit mir hier das Ganze wieder gerockt hast.
Sehr gerne. Herzlichen Dank an dich, dass du auch inhaltlich hier komplett schön durchführen konntest. Manchmal gerate ich doch durcheinander, welche Schauspieler und welche Schauspieler Charaktere nahmen.
Ah, das kenne ich.
Das ist, da bin ich froh, dass du da das wesentlich bessere Gedächtnis hast.
Hat nichts mit Gedächtnis zu tun. Das alles liegt alles hier vor mir.
Ah, auch nicht schlecht.
Ich muss immer nur gucken, wer gerade welchen Film gedreht hat und so weiter.
Das kann man nämlich sagen. Außer Sean William Scott hat die Serie nicht unbedingt Stars hervorgebracht, wenn man von Tony Todd mal absieht.
Mary Elizabeth Winstead in Teil 3. Ich glaube, das ist wirklich so der größte Name der ganzen Reihe. Ja.
Ja gut, immerhin.
Und Tony Todd natürlich.
Ja.
Aber gut. Alright, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Am 1. Juli sind wir dann schon. Das ist so krass. Und dann verabschieden wir uns von euch da draußen. Achtet drauf, was ihr für Vision habt.
Ja, und, das, Antje, da kann ich dir noch sagen, ich hatte eine Bekannte, die wollte nicht über die Brücke zum Park gehen, weil die Autobahn da drunter herfuhr. Was glaubst du, ist ihre Vision? Was glaubst du, ist ihre Angst, nicht über diese Brücke gehen zu wollen?
Dass die Brücke einstürzt?
Nein. Die Vision ist, dass unterhalb der Brücke ein Autounfall passiert und die Teile hochfliegen und sie zerfetzen. Das ist kein Witz, aber ich will mich da auch nicht drüber lustig machen. Generalisierte Angststörung ist das, was mir auch vertraut ist. Und sich in Sachen hineingrübeln. Vielleicht sieht man die Reihe ein bisschen auch als Therapie.
Ja, vielleicht. Könnt ihr da draußen uns mal schreiben, ob ihr auch, das fände ich wirklich mal spannend, ob ihr auch schon solche Träume oder so hattet, die euch dann wahrscheinlich nicht euer Leben, doch, vielleicht auch euer Leben lang, aber die euch dann doch für die Zukunft dann beeinflusst haben. Das würde mich sehr interessieren. Und nun machen wir aber wirklich Schluss. Danke, Thilo. Danke ihr da draußen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.